Seit vielen Jahren schon ist Katja Riemann eine der besten und bekanntesten deutschen Schauspielerinnen in Kino und Fernsehen, auch auf der Theaterbühne, zurzeit ja am Gorki-Theater. Und vor kurzem ist sogar auch ihr Romandebüt erschienen. Am Berliner Renaissance-Theater wird Katja Riemann demnächst und fast den ganzen Juli hindurch als Wissenschaftlerin der Zukunft zu erleben sein, nämlich im Stück Die Vision. Ganz seltsam geschrieben, werden wir vielleicht im Gespräch auch nochmal gleich klären. Dieses Stück hat sie gemeinsam mit Paula Romy geschrieben, die auch die Regie am Renaissance-Theater führt. Paula Romy ist die Tochter von Katja Riemann. Beide darf ich jetzt zum Gespräch begrüßen. Sie sind in Babelsberg im Studio bei den Kollegen von Radio 1, weil da ist gleich noch ein anderer Termin in Babelsberg beim RBB Fernsehen bei der Tag. Herzlich willkommen, Katja Riemann. Freut mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, hier sein zu dürfen.
Gerne. Herzlich willkommen, Paula Romy. Schön, dass Sie da sind.
Hallo. Vielen, vielen Dank.
Ja. Paula Romy, ich hätte mit meiner Mutter nicht im Traum gemeinsam arbeiten können.
Ich will es erklären,
weil wir waren, wir waren in Liebe und Streit vulkanisch miteinander verbunden. Da wäre nie was Vernünftiges bei rausgekommen. Bei Ihnen ist ganz anders, Paula Romy?
Ja, ich finde schon. Also wir inspirieren uns sehr gegenseitig kreativ. Wir haben tatsächlich keine Probleme mit so Machtkonflikten und haben lange darauf gewartet, irgendwie auf das perfekte Projekt, wo wir zusammen was machen können. Und die Vision war das. Und das kam auch sehr unerwartet. Und ich bin außerdem hochschwanger. Und deswegen sind wir sogar 3 Generationen Frauen, Riemann-Frauen. Und ja, das ist ziemlich cool.
Wie ist das für Sie, Katja Riemann?
Ja, ich finde es großartig. Ich sage gleich nochmal was zu Division. Ja. Wir haben auf der Fahrt hierher gemerkt, dass es sehr viele erste Male gibt. Das ist also das Debüt für Paula als Theaterregisseurin. Es ist das Debüt für Paula und mich als Autorinnen-Duo, was das erste Mal sein wird, mit Betonung halt auf erste Mal, weil wir uns entschieden haben, als Autorinnen-Duo eben auch so weiterzuarbeiten und weiterzuschreiben, weil das uns eine große Freude war.
Kann ich gleich noch was dazu sagen? Können wir auch noch mal
drüber reden, ja. Genau, und dann ist es eben auch noch ein weiteres Debüt, weil ich, das ist mein erstes Ein-Personen-Stück. Und das bedarf eben auch doch nochmal einer anderen Art von Schauspielerei, einer anderen Art von Spannung und auch von Inszenierung. Darüber haben wir uns eben viel jetzt in den letzten Wochen auseinandergesetzt im Sinne von künstlerischen Mitteln, ja. Dass da bloß keine Langeweile aufkommt mit dem Erfolg, dass wirklich jetzt gar, das ist jetzt wirklich, da wird das, wir fahren wie so ein Zug quasi durch diesen Abend.
Ich finde es toll, dass Sie so eine gute Beziehung miteinander haben und offensichtlich gemeinsam an diesem Stück gearbeitet haben. Das haben Sie ja gemeinsam geschrieben, per Mail oder tatsächlich face-to-face, also in einem Schreiblabor, oder wie haben Sie das gemacht?
Ja, quasi ein Schreiblabor zusammen in London, wo ich hauptsächlich lebe, und da haben wir einen Monat eigentlich persönlich gemeinsam in einem Writers Room gebrainstormt und geschrieben und alles erarbeitet, und da, ja, so entstand die erste Fassung ziemlich zügig.
Ideen zugeworfen und dann wird gesagt, ach nee, überzeugt mich nicht so, oder dann, ah super, toll, und daran arbeiten wir weiter, also ohne Konflikte auch hier?
So ähnlich. Also Konflikt, naja, Konflikt ist ja, hat ja auch vielleicht irgendwie schwierig zu definieren. Ich glaube, manchmal ein bisschen zu debattieren, dass man ein bisschen Energie hochkommt, ist ja auch was Gutes, ne?
Absolut.
Also ich glaube, wir hatten, na klar, gibt's Meinungsverschiedenheiten, aber wenn überhaupt, hat das dem Ganzen gut getan.
Werden die kreativ wirksam sozusagen.
Ja.
Schauen wir uns mal das Stück etwas genauer an. Katja Riemann, Sie spielen da ja eine Wissenschaftlerin in nicht allzu ferner Zukunft im Jahr 2045, die vor Gericht steht, weil sie ein Medikament nur für Frauen erfunden hat. Soweit richtig?
Ja, also ein Medikament, da lässt sich noch so ein bisschen drüber streiten. Also es könnte ein Medikament sein oder etwas Kosmetisches sein oder, wie wir manchmal nennen, ein Produkt, das ultimative Anti-Aging-Mittel, if you will.
Longevity.
Richtig, was die Zellteilung halt befeuert, und deswegen ist es eben tatsächlich gewachsen, also entstanden aus einem medizinischen Nachdenken über etwas.
Aha.
Also so, und ich finde es interessant, dass Sie sagen, das ist eben Medikament nun für Frauen, und wir haben während des Schreibens eben viel recherchiert und hatten eine Wissenschaftsjournalistin, deren Bücher wir alle gelesen haben, die sehr viel über sexistische Medizin geschrieben hat und Wissenschaft. Und das ist doch wirklich sehr interessant, weil dann die Frauenkörper und Männerkörper tatsächlich unterschiedlich sind, aber eigentlich die Präparate zumeist für Männerkörper entwickelt wurden.
Und als ich das zum allerersten Mal gehört und gelesen habe, dachte ich, das kann doch gar nicht sein.
Ja.
Das ist doch kompletter Irrsinn, Schwachsinn, komplett unrealistisch, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Also, dass die Medikamente an Männerkörpern ausprobiert werden, aber dann Frauen zur Verfügung gestellt werden, die damit vielleicht körperlich sogar gleich Probleme bekommen, das macht doch gar keinen Sinn. Ist das immer noch so?
Also, man kann tatsächlich in unser Stück gehen und aus Versehen erfährt man ganz viele Dinge, von denen man nichts wusste vorher und die weiß man dann plötzlich.
Okay, aber warum steht diese Wissenschaftlerin jetzt vor Gericht? Was ist der Anklagepunkt?
Ihr wird vorgeworfen, terroristische Wissenschaft wird ihr vorgeworfen und so ein bisschen in Gottes Schöpfung manipulieren zu wollen, weil dieses Longevity-Mittel Frauen genauso lange fruchtbar hält wie Männer. Und es ist eine fiktionale religiöse Sekte regt sich darüber auf, dass sie sich quasi in die Natur einmischt. Ja, also und es geht viel ums, was ist denn überhaupt Natur? Genau. Was ist natürlich was sein? Natürlich. Ist Natur natürlich? Wir leben auf einem natürlichen Planeten, aber irgendwie verhalten wir uns gar nicht wie Natur. Und darum geht es auch sehr viel.
Also nur ergänzen, weil ja oft das Wort natürlich oder sei doch mal ganz natürlich oder das ist nicht natürlich, das ist nicht normal, das wird ja mal schnell so dahingesetzt. Gesagt, ohne dass es eine Definition dazu gibt. Und das ist das, wo wir eben mal reinpieken und sagen, was ist denn natürlich? Und da geht es natürlich, da geht es dann auch um Strukturen, in denen wir leben. Ja? Genau. Mikrokosmos, Ehen. Und da gehen wir dann in die Richtung, dass wir sagen, es gibt so eine mikro- und makrokosmische gesellschaftliche Struktur, die immer schon so war. Und weil es immer schon so war, macht man es dann auch immer so weiter, wie es war. Und wenn wir es Neues reinkommt, dann heißt es, das ist nicht natürlich. Ungeachtet dessen kann man natürlich in die Familien schauen oder auch in die Ehen und sehen, wie viel, dass da auch genauso viel Hass wie Liebe und Tod wie Leben geboren wird.
Es geht ja also nicht ums ewige Leben, sondern es geht nicht für die Frauen, sondern es geht um die Verlängerung ihrer Fruchtbarkeit.
Ja, und das ist das Gedankenexperiment.
Das ist auch, und das allein ist schon dann ein Skandal, weil, wer fühlt sich davon bedroht?
Weil das nicht natürlich ist.
Ach so, und fühlen sich Männer davon bedroht, weil Männer bislang alleine das Vorrecht hatten, noch bis sie 80, 90 oder 100 sind?
Ich glaube schon. Aha, okay. Also natürlich nicht alle, aber ich glaube, darüber kann man auf jeden Fall streiten. Und auch als Frauen kann man auch darüber gut debattieren, wie würde denn die Welt aussehen, wenn wir noch bis ins hohe Alter Kinder kriegen könnten, was ja auch gar nicht bedeutet, dass wir es tun würden. Ja, ne? Also es ist ja auch mehr einfach diese Freiheit, die Möglichkeit, darüber reden wir auch viel, dass wir eben keine tickende Zeitbombe irgendwie als Frau haben, bis 40 muss man halt schnell heiraten. Also ne, dass wir das ist da so das Gedankenexperiment zu überlegen, wie würden wir denn eigentlich unser Leben gestalten, wenn wir diese 40 Jahre, sage ich jetzt mal so, Deadline nicht hätten.
Ja, das stellt tatsächlich ja die Gesellschaft, wie sie zurzeit funktioniert, die heteronormative Gesellschaft, sagen wir es mal so, auf den Kopf.
Genau.
Ja? Aha, jetzt verstehe ich, warum das. Aha, jetzt verstehe ich auch, warum sie vor Gericht steht. Aha, okay.
Das Gericht und die Anklage ist natürlich auch sehr überzogen. Also, ne, das ganze Stück hat ja auch ein bisschen was Futuristisches, etwas Science-Fiction-mäßiges und das ist uns auch bewusst, dass wir da nicht. Vielleicht die wahre Justiz auch darstellen.
Ja. Nehmen Sie denn eine Position ein im Stück? Die Vision, da müssen wir auch gleich nochmal drüber reden, Katja Riemann, ne, woher der Titel kommt, da wollten Sie, glaube ich, auch nochmal. Aber nehmen Sie eine Position ein innerhalb dieses Stückes?
Ja, es wird so eine Art Konklusium geben, das würde ich mal denken. Und das ist immer das Nachdenken über. Also wir sind nicht die Personen, die jetzt in irgendeiner Art und Weise was belehren oder aus einer Position heraus alles argumentieren, sondern wir versuchen, die Fragen zu stellen und irgendwo hineinzupieken, wo es dann auch mal wehtut. Ja? Mhm. Und versuchen da in dem Fall natürlich auch inklusiv zu sein.
Aber nicht mit dem Zeigefinger und zu sagen, ihr dürft nicht oder ihr solltet.
Nee, das sind wir halt so gar nicht. Also das käme gar nicht aus uns heraus. Dafür sind wir viel zu sehr gesteuert und getrieben von Neugierde, und der Frage auch wissen zu wollen. Und darüber sprechen wir eben natürlich auch, dass wir sagen, wer lernt denn? Wer erlaubt es sich denn durch sein Leben hindurch zu lernen? Das müssen ja immer das sagen, kennen Sie ja auch. Es wird immer gesagt, ja, das müssen die jungen Leute jetzt auch noch lernen. Die müssen jetzt auch noch lernen, wie sie mit der Klimakatastrophe irgendwie umzugehen haben zukünftig und so. Und ich persönlich finde, dass man nicht aufhören sollte, wenn man 40 ist, zu lernen. Also ich finde, gerade die sollten sogar sehr viel mehr lernen.
Ich persönlich finde, dass ich nicht mehr hinterherkomme mit meinen Mitte 50. Ne? Mhm. Dass ich so denke, irgendwie so, boah, das jetzt auch noch. Mhm. Aber gut, die Anforderungen finde ich völlig in Ordnung. Katja Riemann, wie ist denn das für Sie allein auf der Bühne? Also nicht nur Naja, nicht nur allein wegen der Textmassen, das sind ja wirklich Textmassen, ne? Und auch wegen der Dauerpräsenz. Ne? Sie müssen ja da immer präsent sein, sondern weil sie ja niemanden haben, den sie anspielen können, mit dem sie sozusagen kommunizieren können, es sei denn, sie nehmen das Publikum dafür.
Ja, wir haben tatsächlich, soll ich das beantworten?
Ja, ja.
Wir haben tatsächlich zwei Personen, mit denen ich spiele. Und die eine Person ist der Bruder der Wissenschaftlerin, mit dem sie telefoniert. Und zu unserer großen Freude hat Andreas Fröhlich diesen Part auditiv übernommen. Und das andere ist Lilly Charlotte Dresen, eine junge, wunderbare Schauspielerin, die sie aus der Serie Druck sicherlich kennt. Die spielt die Tochter der Wissenschaftlerin und die kommt über Videocall, so würde man das heutzutage nennen, hinein. Aber da die Regisseurin eine Filmregisseurin ist, sieht das natürlich nicht nach FaceTime aus, sondern es ist so richtig glamourös alles aufgenommen und so. Und dadurch gibt es richtige Szenen und das ist auch ganz schön, dass man plötzlich nochmal so eine andere Stimme hört, auch nochmal ein anderes Gesicht sieht. Und das ist jetzt gar kein Spoiler, ich glaube, da kann man sich trotzdem unheimlich drauf freuen. Der Abend fängt an mit einer Werbung, mit einer fiktionalisierten Werbung über ein fiktionalisiertes Produkt und da haben uns wunderbare KollegInnen dabei unterstützt, wie Melika Furutan oder Pega Feridoni, Nadine Schori, Max Beford und so.
Oh, okay.
Mit denen spiele ich nicht, aber die sind trotzdem natürlich in dieser Welt des am Abend da. Das heißt, die Zuschauer müssen keine Angst haben, dass sie nur mein Gesicht ertragen müssen, da sind auch andere dabei.
Naja, aber sie tragen ja den Abend. Ne?
Und das ja, ich weiß,
wie viele Vorstellungen waren es jetzt im Juli? Waren
20
das?
Oder so.
Oh Gott, Entschuldigung. Das ist doch, ich stelle es mir furchtbar vor für Sie. Ja? Also nicht für die Zuschauer, die werden sicherlich reinströmen und ihren Spaß haben, aber für Sie ist das doch ein Mammut.
Ich glaube, es macht dir ziemlich viel Spaß.
Das stimmt.
Okay, dann haben wir noch.
Jetzt, wo die Textmassen so langsam richtig sitzen, glaube ich, merkt man, wie viel Spaß es ihr auch macht.
Okay, Paula Romy zum Schluss. Sie wurden als Regisseurin gerade angesprochen von Ihrer Mutter. War es leicht, Ihrer Mutter Regie Anweisungen zu geben, Ratschläge zu geben, zu sagen, nee, mach mal so, guck mal nach da, geh mal in die Richtung?
Ja, tatsächlich schon. Ich glaube, wir sind beide sehr glücklich in unseren Jobrollen als Schauspielerin und als Regisseurin und letztendlich lebt meine Kreation von den Angeboten von meiner Mutter und ihre Kreation lebt von dem Feedback, was ich ihr darauf gebe und ich glaube, so funktioniert das und ja, wenn man da mal nicht komplett irgendwie sich Auge in Auge sieht, dann geht das auch. Aber ich glaube, uns irgendwie hat das super gut gefallen. Okay. Und wir haben ja auch nicht wir haben auch schon ein bisschen davor schon ab und zu zusammengearbeitet, aber genau.
Und wie wir gehört haben, geht die Zusammenarbeit auch weiter. Jetzt ist der Kreis geschlossen. Wir haben angefangen mit der tollen Zusammenarbeit von Mutter und Tochter und wir sind am Ende nochmal drauf gekommen auf die Zusammenarbeit von Mutter und Tochter. Jetzt haben wir aber noch nicht, Katja Riemann, können Sie es ganz kurz machen, die wie Vision, das haben wir versprochen, das müssen wir noch aufklären.
Genau, das machen wir gleich. Ich würde gerne eine Sache addieren, weil das vielleicht für manche Zuschauer und Zuhörende ganz interessant ist, weil Paulas erster gelernter Beruf ist ja Tänzerin und Choreografin und darum, und ich habe ja früher, ganz weit früher, Sie können jetzt meine Gäste nicht sehen, wie ich nach hinten winke, habe ich eben auch angefangen, Tanz zu studieren. Und es ist tatsächlich so, dass ich Choreografien von Paula diesmal tanzen werde.
Ja.
Und ich singe sogar zwei Stücke. Also das ist alles, wir haben mit allen Mitteln gearbeitet. Die Vision heißt Teilung. Und ne, die Vision heißt Teilung und es geht die Zellteilung, wie wir alle wissen, wenn wir in Biologie aufgepasst haben, die verlangsamt sich im Laufe der Zeit. Das aber immer gut abzulesen, wie schnell die Auas bei den Kindern verheilen und wie lange es gedauert hat, als meine Mutter kurz davor war zu sterben. Ja, das heilte einfach gar nicht mehr, was sie da an ihrem Arm hatte.
Okay.
Und darum heißt es die Vision, weil es um die Teilung geht. Und außerdem hat uns der Sprachwitz gefallen. Man kann ja auch sagen, die Vision, dass es etwas Visionäres hat.
Genau,
also die
so habe ich es gelesen. So habe ich es gelesen und dann fiel mir auf, dass da ein Buchstabe fehlt für diese Interpretation.
Ja, genau, das E.
Der dritte Akt heißt die Vision.
Ach so, okay, verstehe. Okay, jetzt haben wir das auch aufgeklärt. Die Vision, so heißt das Theaterstück, das Katja Riemann und Paula Romy gemeinsam geschrieben haben, jetzt auch am Berliner Renaissance-Theater aufführen werden. Am Sonntag ist Voraufführung, Montag ist Premiere, dann fast den ganzen Juli hinweg. Katja Riemann, Paula Romy, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Wir danken Ihnen.